Weltausstellungen gehören zu den Ereignissen, an die sich Zeitgenossen noch Jahrzehnte später erinnern, auch weil sie Spuren hinterlassen, die legendär werden können. Man denke an den Eiffelturm in Paris oder das Atomium in Brüssel. 2025 war Osaka in Japan Gastgeber. 2030 wird es Riad in Saudi-Arabien sein. Und bald Berlin? Eines der Themen in unseren Reportagen aus Berlin und Brandenburg. Jan Palokat ist am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. In Berlin läuft schon seit einigen Jahren eine Kampagne, die Expo 2035 in die Stadt zu holen. Und in diesem Jahr muss sich Berlin bewerben. Sonst ist der Expo-Zug abgefahren. Doch während die hiesige Wirtschaft die Expo unbedingt will, zögert der Senat. Den ganzen Expo-Streit hat mein Kollege Sebastian Schöbel seit längerem verfolgt. Hier die ganze Geschichte in unserer langen Wirtschaftsreportage.
Thank you very much. Welcome to Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan.
Expo Osaka. Die Welt zu Gast in Japan, im wahrsten Sinne des Wortes. 158 teilnehmende Länder, davon fast 50 mit eigenen Pavillons. Das Motto, wie eigentlich immer bei einer Expo, die Zukunft der Menschheit. Ein Spektakel, das Japan 6 Monate lang in seinen Bann zog und sich wirtschaftlich gelohnt hat, erklärt ARD-Korrespondent Thorsten Ifland.
Die Expo in Osaka war ein voller Erfolg. Ja, der operative Gewinn liegt bei rund 200 Millionen Euro am Ende. Es kamen auch mehr Besucher als erwartet, nämlich rund 29 Millionen. Und was am meisten Geld in die Kassen gespült hat, das waren tatsächlich die Einnahmen aus Merchandising-Lizenzen für das Maskottchen der Veranstaltung. Japaner mögen das sehr. Myaku Myaku, das ist so ein blau-rotes Wesen, hat sich unglaublich gut verkauft und tut es übrigens immer noch, obwohl die Expo ja längst Geschichte ist. Wie groß der Nutzen für die Region, für Japan insgesamt war, das lässt sich abschließend noch nicht beurteilen. Dazu braucht es ja auch Zahlen der Hotels, Restaurants, aus den Verkehrsunternehmen und so weiter. Geschätzt wird hier ein Effekt von weiteren umgerechnet über 16 Milliarden Euro. Demgegenüber, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, stehen allerdings auch sehr hohe Baukosten. Die lagen bei über 1,3 Milliarden Euro für das Expo-Gelände an sich. Und on top nochmal, Stichwort U-Bahn auf eine neu geschaffene künstliche Insel, on top nochmal 4,5 Milliarden Euro an Investitionen in die Infrastruktur. Also das war eine verdammt hohe Investition, die sehr diskutiert wurde, auch hier in Japan. Aber alle wirtschaftlichen Kennzahlen, die zum jetzigen Zeitpunkt bekannt sind, deuten darauf hin, dass sich das Ganze gelohnt hat.
Inzwischen wird in Osaka abgebaut, unter anderem auch das Wahrzeichen der Expo, der Große Ring, ein riesiger Holzbau, der sich um das gesamte Gelände zog. In Zukunft soll hier ein Vergnügungsviertel mit Casinos entstehen. Für ARD-Korrespondent Ifland nicht der einzige Aspekt, den man auch kritisch betrachten muss.
Es war einfach unglaublich voll. Und die Wartezeiten vor den Pavillons für alle, die jetzt keine Presseakkreditierung hatten, die waren stundenlang. Und aus freizeittechnischer Sicht wäre ich niemals dahin gefahren, so ehrlich muss ich sein. Das Reservierungssystem an sich war sehr kompliziert, um an Tickets zu kommen. Ich fand das Ganze insgesamt zu sehr auf japanische Besucher abgestimmt und eben nicht auf das, was man unter einer Weltausstellung erwarten würde. Mir hat das internationale Flair unter den Besuchern gefehlt und das ist sicherlich was, was man sich auch aus japanischer Sicht anders erhofft hatte. Die Zahl der Besucher aus dem Ausland war sehr, sehr überschaubar und dann muss man natürlich in Frage stellen, ob diese hohen Baukosten für ein domestisches Projekt wirklich so sinnvoll sind.
Was vielleicht auch erklärt, warum das Thema Expo im Berliner Senat nicht auf ungeteilte Begeisterung stößt. Im Gegenteil.
Olympische, Paralympische Spiele ja, Expo nein.
Sagte Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger von der SPD Ende des vergangenen Jahres. Olympia 2036, 40 oder 44 habe absolute Priorität. Da auch noch die Expo haben zu wollen, sei das falsche Signal, sagte damals auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner.
Bei den Entscheidern, die dafür die Entscheidung treffen, wohin der Zuschlag im nationalen Wettbewerb geht, ist sehr, sehr klar, dass diese Leute sagen, ihr müsst einen ganz klaren Schwerpunkt setzen. Wenn ihr sagt, ihr wollt alles, dann könnte sein, dass ihr nichts bekommt.
Doch in weiten Teilen der Berliner Wirtschaft will man das so nicht akzeptieren, vor allem nicht im Ludwig-Erhard-Haus.
Hi. Lasst euch nicht stören, wir wollen nur mal kurz reinhören, was ihr so tut.
Hier bei der Industrie- und Handelskammer hat Daniel Jan Gierl sein Lager aufgeschlagen. 25 meist junge Leute zählen zu Gills Expo-Team. Sie machen die Kampagne, an deren Ende die Bewerbung der Stadt stehen soll. Gill war selbst einmal IHK-Präsident, wenn auch nur kurz. Schon damals hatte er die Idee einer Expo-Bewerbung, wurde 2022 dann aber überraschend abgewählt. Im gleichen Jahr gründete er den Verein Global Goals, der die Expo-Idee seitdem vorantreibt. 2024 wurde dann die Expo-Betreibergesellschaft gegründet, mit Gill als Chef des Aufsichtsrates. Und diese Gesellschaft sitzt nun im Haus der IHK, an Gills alter Wirkungsstätte. Dort blättert Gill in Expo-Unterlagen, die gespickt sind mit bunten Grafiken, Zeichnungen und Visualisierungen.
Genau, das ist der Businessplan.
Genau, wir haben mit PwC einen Businessplan erstellt, wo alles durchgerechnet ist. Und dann haben wir mit einem der größten, weltweit größten Projektentwickler, Arup, eine Unterlage erstellt, wo man mal ganz genau auch anschauen kann, in welcher Weise eine Expo auch eine Vorbereitung für mögliche Olympische Spiele sein kann, aber auf jeden Fall auch für eine 800-Jahr-Feier in Berlin, die ja in jedem Fall kommt, oder eben auch in einer internationalen Bauausstellung.
Der 45-Jährige ist sich sicher, eine Expo wäre der Entwicklungsschub, den Berlin braucht. Und die Kosten für das Gelände selbst, so das Versprechen, müsste nicht die öffentliche Hand tragen.
Wir sind eine private Initiative und deswegen ist unser Anspruch auch, dass wir das privat finanzieren. Wir rechnen mit 2,1 Milliarden Euro für den Bau, für die Umsetzung, für den Betrieb des Geländes. Das sind dann die Pavillons. Die Effekte wiederum sind darüber hinaus neben den Einnahmen, also 2,1 Milliarden Kosten, 2,1 Milliarden Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Vermarktungsrechten, Events, sind vor allen Dingen 10 Milliarden Bruttoinlandsproduktwachstum für Berlin-Brandenburg, für die Metropolregion.
Das Ganze sei selbstverständlich nachhaltig, sagt Gill. Was für die Expo gebaut wird, könne hinterher weiter genutzt werden.
Das eine sind Themenpavillons, die bleiben in jedem Fall stehen. Die baut man natürlich so, dass man sie danach nutzen kann für Büro, Gewerbe, andere Dinge. Zweitens, es gibt große Pavillons, wo einzelne Länder, die sich einzelne Pavillons nicht leisten können, präsentieren. Auch die können danach bleiben und nachgenutzt werden. Und das andere, das sind die wenigsten Pavillons tatsächlich, die sehen nur am größten aus oder nehmen am meisten Platz ein. Das sind ungefähr 30 bis 40 Länderpavillons. Und da kann man mit den Ländern Verträge schließen, dass die danach genutzt werden. Das heißt, man kann die dann quasi abkaufen.
Auf Berlin, Brandenburg und wohl auch den Bund kämen lediglich die Kosten für die ÖPNV-Anbindung zu. Was vor allem an zwei der vorgeschlagenen Expo-Standorte ohnehin schon länger angedacht sei. Dem Gelände beim ehemaligen Flughafen Schönefeld und vor allem bei der Urban Tech Republic auf dem Ex-Flughafen Tegel. Und Tegel ist eindeutig der Favorit der Expo-Kampagne. In den Broschüren finden sich detaillierte Karten und Bilder dazu. Bis zu 150 Hektar Fläche habe man hier, sagt Gill. Und er habe sogar schon Pläne für die Zeit nach einer Expo dort.
Wir sind heute schon im Gespräch mit potenziellen Mietern in 2036, weil sie riesige Flächen hier haben. Und wir würden natürlich gleichzeitig auch eine Mehrzweckhalle bauen. Das heißt, ein Ort, eine Arena, die sie für die Expo nutzen. Dann danach vielleicht für einen Berliner Sportclub und für Olympia dann eben auch. Und da kann man eben mitdenken. Und wir haben den zentralen Festplatz, der wird sich wahrscheinlich nicht mehr rentieren, weil wir ja in Köpenick oder in Treptow-Köpenick diesen neuen Festplatz haben werden. Das heißt, hier könnten bis zu 5.000, 6.000 Wohnungen entstehen, die man für Expo nutzen kann, die man aber auch dauerhaft dann für Berliner nutzen kann. Und eben auch vorübergehend für die Olympischen Spiele. Das heißt, das kann man alles doppelt nutzen.
Und die Urban Tech Republic braucht die Expo, da ist sich Daniel Jan Gill sicher. Denn bislang tut sich dort seiner Meinung nach viel zu wenig. Und so würde es wohl auch bleiben.
Ohne die Expo wird Tegel mit der aktuellen Flächenplanung nicht bebaut werden. Und nochmal, es ist ganz wichtig, wir bauen nach der vorgegebenen Planung. Wissen Sie, am Ende müssen Sie ja auch private Investoren begeistern. Wie wollen Sie das denn heute in der aktuellen Situation tun, bei der Marktsituation und auch bei der Anbindung? Sie brauchen eine Geschichte. Und deswegen ist genau die Expo der richtige Booster für das, was ohnehin geplant ist. Anders wird das nicht kommen. Es ist nicht zum Nulltarif, sondern es wird uns unseren Mut kosten, das zu entscheiden, einen leidenschaftlichen Einsatz für Berlin. Aber das müssen wir und wollen wir sowieso.
Was man bei der Urban Tech Republic in Tegel allerdings nicht auf sich sitzen lassen möchte. Rund 40 Mieter habe man schon in Gebäuden des alten Flughafens, sagt Tegel-Projektgeschäftsführer Frank Wolters. Weitere Grundstücke seien gerade in die Vermarktung gekommen und Nachfrage gäbe es durchaus, Eine Expo 2035 in gut 9 Jahren passe nicht in seinen Zeitplan.
Also grundsätzlich haben wir erstmal eine Absage erteilt. Das ist für uns zu spät. Bis 2030 werden wir den ersten Bauabschnitt wesentlich vorangetrieben haben und gleichzeitig auch die Vermarktung der Gewerbegrundstücke vorangetrieben haben. Und insofern für den ersten und bis in den zweiten Bauabschnitt heraus wäre die Expo 2035 auf dem Areal bei uns kontraproduktiv für die Entwicklung und auch für das Land Berlin.
Ist der Standort Tegel damit vom Tisch, noch bevor sich Berlin überhaupt für die Expo beworben hat? Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner lässt daran keinen Zweifel. Am Rande einer Veranstaltung im Roten Rathaus macht er auf RBB-Nachfrage deutlich.
In Tegel haben wir eine Menge vor in den nächsten Jahren. Wir wollen da etwas entwickeln. Die Bundeswehr hat nicht vor, den Standort abzugeben, sondern sie will ihn selber nutzen. Sicherlich auch im militärischen Bereich, was nicht ganz einfach ist, dann dort direkt nebenan eine Expo auszustatten. Deswegen glaube ich, ist der Standort Tegel ehrlicherweise nicht geeignet.
Doch dann zeigt Expo-Skeptiker Wegner selbst einen Ausweg auf.
Wir müssen schauen, dass wir gemeinsam mit Brandenburg in der Metropolregion die Möglichkeiten nutzen, die uns Schönefeld bietet. Wir haben mit dem BER ein Areal, was wir entwickeln können für die gemeinsame Hauptstadtregion. Und deswegen glaube ich, ist das ein guter Standort, auch für eine Expo, kann es ein guter Standort sein. Und das müssen wir jetzt mit Brandenburg besprechen. Ich bin da im Austausch sowohl mit dem Wirtschaftsminister als auch mit dem Ministerpräsidenten, dass die Landesregierung in Brandenburg sich dann auch mit bewirbt, beziehungsweise bewirbt mit dem Standort Schönefeld. Da müssen wir sicherlich auch den einen oder anderen noch überzeugen. Aber für eine Entwicklung der Metropolregion, der Hauptstadtregion rund um den Flughafen, halte ich eine Expo an diesem Standort für sehr geeignet.
Brandenburg soll also Berlins Expo-Träume möglich machen. Dort ist man allerdings gerade mit der Regierungsbildung beschäftigt, nachdem die SPD-BSW-Koalition geplatzt ist. Im Haushalt für die kommenden 2 Jahre klafft zudem ein Defizit von 3 Milliarden Euro. Sehr genau beobachtet man das Berliner Gezerre um die Expo in Paris. Hier ist das Hauptquartier der Weltausstellung und hier wartet Generalsekretär Dimitri Kerkensis auf Bewerbungen für die Ausgabe 2035. Der Ablauf ist ziemlich klar geregelt.
From the day that we received the first bid.
Sobald die erste Bewerbung einer Stadt eingeht, öffnet sich das Zeitfenster. In den folgenden 6 Monaten kann sich jeder bewerben. Nach den 6 Monaten ist das Fenster wieder zu und die Auswertung beginnt. Länder aus dem Mittleren Osten bewerben sich vermutlich eher zum Ende des Jahres, europäische oder asiatische Länder vermutlich im Frühjahr, also März, April oder Mai.
March, April, May, somewhere there.
Die erste Bewerbung also setzt den Countdown in Bewegung. Wann sie kommt, weiß niemand mit Sicherheit. Bislang ging man in Berlin jedenfalls davon aus, noch etwas Zeit zu haben. Dann brachte kürzlich vollkommen überraschend US-Präsident Donald Trump seine Wahlheimat Florida, Miami um genau zu sein, für die Expo 2035 ins Gespräch. Niemand weiß, wie ernst er das gemeint hat. Der politische Druck aber war auch in Berlin sofort spürbar. Und der Weltausstellungschef sagt auch ganz offen, eine Expo selbst kann wirtschaftlich gewinnbringend sein, aber nicht zwingend sofort und vor allem nicht bei dem Teil, den die öffentliche Hand bezahlen muss.
The biggest cost of this type of event, the one that cannot be recuperated, no matter what anyone says.
Die Ausgaben für Infrastruktur spielt man nicht in 6 Monaten ein. Osaka hat 160 Millionen Euro Profit mit Einnahmen generiert, aber da stecken nicht die Kosten für die U-Bahn drin, die sie zur Expo gebaut haben. Um solche Kosten wieder einzuspielen, braucht es 2-3 Jahrzehnte. Ich will nicht, dass für eine Expo U-Bahnen zu Orten gebaut werden, zu denen nach der Expo niemand mehr hin will. So ein Angebot lag mir aus einer europäischen Stadt, ich sage nicht welche, nämlich vor. Die haben eben nicht an Nachhaltigkeit gedacht. Ich will nicht, dass nach einer Expo die Menschen sagen, das hat uns alles nichts genützt.
I do not want these types of projects leaving behind things that citizens will criticize afterwards saying, it's useless to us.
Die politische Debatte in Berlin will Kerkensis nicht kommentieren. Zumindest bei der Standortfrage zeigt er sich aber sehr entspannt.
The size of the site will.
Die Größe der Expo muss vor allem für die Gastgeber sinnvoll sein. Weniger als 100 Hektar sollten es vermutlich nicht sein, weil ein besonderer Reiz der Weltausstellung die unglaubliche Architektur der Pavillons ist. Aber in Berlin und in der Umgebung von Berlin haben sie genug Platz dafür.
In Berlin und in der Region around Berlin, you have plenty of space.
Berlin und Umgebung, also auch Brandenburg. Wo man allerdings unterkühlt reagiert. In den Gängen des Potsdamer Landtags überrumpelten Journalisten Ministerpräsident Dietmar Woidke mit der Expo-Frage. und der antwortete vielsagend.
Muss ich erstmal nachgucken, weiß ich nicht. Berlin, was ich für Werbung habe ich gehört.
Aber ja, aber nein, Brandenburg, Standort Brandenburg.
Brandenburg habe ich noch nichts gehört. Das ist
Schönefeld liegt in Brandenburg.
Das ist eine schöne Feldnachfrage.
Weiß ich nichts von, fragen Sie in Schönefeld. Berliner Expo-Träume auf märkischem Sand gebaut.
Sebastian Schöbel über den Streit, die Weltausstellung 2035 nach Berlin zu holen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.